creative without strategy is called art. Creative with strategy is called advertising. Der wichtigste Category Entry Point für Tomatensaft sind Flugreisen.
So, herzlich willkommen bei One-on-One, Folge Nummer 6. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten für Marken zu kommunizieren. Die Zahl der möglichen Kanäle und vor allem digitalen Touchpoints ist in den letzten Jahren ja geradezu explodiert. Und damit auch die Menge der theoretisch möglichen Momente, in denen Marken Menschen mit einer Botschaft erreichen können. Was also tun? Wie finden Marken in diesem Rauschen, in diesem Dickicht die richtigen Maßnahmen? Mit welchen Mitteln kommunizieren wir? Auf welchen Kanälen? Und vor allem, warum? Fragen über Fragen. Und ich glaube, auch die Fähigkeit, auf diese Fragen die richtigen Antworten zu finden, wird künftig immer entscheidender sein für den Erfolg von Agenturen, wie wir ja eine sind. Es ist also höchste Zeit, einmal über Strategie im Marketing zu sprechen. Und deshalb ist heute Bastian Montgomery bei mir im Studio, der davon wesentlich mehr versteht als ich. Hi Bastian.
Moin.
Erzähl doch erstmal, was du eigentlich so machst bei Territory.
Was mache ich so? Ich bin Strategy Director bei Territory und ich mache Strategie. Was heißt das? Das ist so vielfältig, dass sich das kaum in einem Satz beantworten lässt. Aber ich würde sagen, ich bin hauptsächlich mit der Entwicklung von Kommunikationsstrategien für unsere Kunden beschäftigt, was ganz viele Einzelbereiche und Teilaufgaben beinhaltet.
Was bedeutet aus deiner Sicht eigentlich Strategie? Was macht ein Stratege?
Ein Stratege nimmt in der Regel ziemlich viele verschiedene Rollen ein. Das fängt an bei der Analyse von ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, sei es jetzt Analyse von Zielgruppen, Analyse von Märkten, Analysen von Marken, geht dann über in die Auswahl der richtigen Taktik. Die Rolle des Übersetzers ist eine ganz wichtige für Strategen. Übersetzung zwischen Kunde und Beratung, Übersetzung von Beratung hin zu Kreation. Und am Ende geht es natürlich auch darum, einmal zu gucken, was sind die richtigen KPIs, wie können wir nachweisen, ob wir erfolgreich waren oder nicht. Genau, also es sind sehr viele Bereiche, die Strategie abdecken können muss.
Mhm. Strategie, würde ich ja erstmal allgemein sagen, ist sowas wie die Kunst, die richtigen Entscheidungen zu treffen, quasi ganz banal gesagt, oder?
Ja, es gibt total viele Definitionen, was eigentlich Strategie, ne? Es gibt so ein schönes Zitat von Jeff Richards, der ist Professor an der Michigan State University für PR and Advertising. Und der hat gesagt, creative without strategy is called art. Creative with strategy is called advertising. Und man könnte das noch so ein bisschen anders formulieren. Also eigentlich ist eine Hauptaufgabe der Strategie, aus einer kreativen Idee eine gute Idee zu machen. Weil wir arbeiten ja ganz viel kreativ, aber wir werden in der Regel beauftragt, um kreativ zu arbeiten. Und deshalb muss diese Kreativarbeit auch immer eine Funktion erfüllen. Und da ist es eigentlich meiner Ansicht nach die Hauptaufgabe der Strategie, zu gucken, dass die Kommunikation oder die Idee auch immer eine Funktion erfüllen kann.
Mhm. Lass uns mal ein bisschen bei uns reingucken. Gibt es bei uns eine Herangehensweise bei Territory, wie wir die strategische Arbeit begreifen?
Ja, gibt es. Also es gibt ja zum einen einmal Frameworks, derer wir uns bedienen. Damit wir auch nicht immer wieder bei Null anfangen. Bei uns auf dem Schreibtisch landen ja tagtäglich irgendwelche Aufgaben. Wenn wir jedes Mal die Frage stellen müssten, wie nähern wir uns jetzt, dann hätten wir ein Problem. Es gibt zum Beispiel eine Herangehensweise, die ist altbewährt. Das ist die J. Walter Thompson Planning Circle, ist 50 Jahre alt und der stellt eigentlich so fünf Grundfragen. Die Grundfragen sind, wo stehe ich? Warum stehe ich da? Wo könnte ich stehen? Wie komme ich dahin? Dann habe ich mein Ziel erreicht. Mhm. Und das zeigt so ein bisschen auch, dass die Strategie nicht nur eigentlich an einem Anfangspunkt einer Kommunikation stehen muss, sondern dass sie eigentlich so den kommunikativen Prozess von Anfang an bis zum Ende hin, bis über die Exekution, auch bis zum Reporting hin begleiten sollte. und dass es eigentlich auch keinen Einstiegspunkt für die Strategie gibt oder die Strategie zumindest eigentlich immer begleitend aktiv sein kann und aktiv sein sollte.
Okay. Kannst du noch ein bisschen drauf eingehen, wie wir arbeiten quasi, also verschiedene Herangehensweisen, um da tiefer reinzugehen? Also bei mir ist es so, ich mache Strategie auch, würde ich sagen, oft ohne Strategen hinzuzuziehen, und zwar indem ich quasi mein Bauchgefühl und meine Erfahrung nutze, wenn ich kreative Konzepte mache, dann überlege ich mir natürlich, könnte das auf den Kanal passen, wie passt das zur Zielgruppe, was will ich erreichen, aber ganz viel ist natürlich so quasi intuitiv, nach Bauchgefühl und auch so ein bisschen postrationalisiert, also hinterher eigentlich erklärt, okay, da passen die Bausteine ja ganz gut zusammen. Kannst du mal so ein bisschen Vorgehensweisen von euch noch weiter schildern?
Also es ist natürlich etwas, was wir eigentlich tunlichst vermeiden wollen. Ne? Also wir wollen eigentlich weg vom Bauchgefühl. Mhm. Was nicht heißt, dass wir gar kein Bauchgefühl, keine Emotionen haben wollen in der Strategie, um Gottes Willen. Ne? Aber es geht so ein bisschen darum, auf welcher Grundlage erarbeite ich mir etwas. Ne? Und es gibt, also das, was wir als Ansatz uns immer vornehmen, ist quasi eine evidenzbasierte Strategie, so ein bisschen abgeleitet aus den Begrifflichkeiten evidenzbasiertes Marketing oder evidenzbasiertes Management, wo es darum geht, aus möglichst bewussten, faktisch ausgewählten Quellen das Beste an Informationen rauszuziehen und sich zunutze zu machen. Also dass wir ja fast schon eine Wissenschaftlichkeit da drin haben, dass die Empfehlungen, die wir dann rausgeben, auch belegen können.
Du hast jetzt gesagt, ihr arbeitet nach Frameworks, was ja quasi so Modelle sind oder Muster, die man immer wieder abrufen kann, um zu einem Ergebnis zu kommen. Kannst du da mal ein bisschen weiter drauf eingehen? Was sind diese Frameworks?
Also da gibt es natürlich total viele Möglichkeiten. Da haben auch schon total schlaue Leute dran gearbeitet und man kann sich irgendwie wunderbar dran bedienen. Also es gibt zum Beispiel ein Werk, wo die meisten Strategen bei Territories, weiß ich, irgendwie auch Fan von sind. Das ist so How Brands Grow von Byron Sharp. Der hat so zwei Dinge mal definiert, was ist eigentlich wichtig für eine große Marke zu wachsen. Und hat so definiert, es gibt einmal Distinctive Brand Assets. Das heißt irgendwie, ich kommuniziere so, dass ich sofort für die Menschen da draußen wiedererkennbar bin, und ich muss Category Entry Points belegen. Category Entry Points ist quasi das Momentum, was mich als Konsument in einer gewissen Situation an eine Produktkategorie oder Dienstleistungskategorie denken lässt. Und wenn ich das schaffe, dieses Momentum als Marke zu besetzen, dann ist es sehr gut für mich. Und wenn ich, je mehr dieser Category Entry Points ich besetzen kann, umso stärker ist das Wachstumspotenzial meiner Marke. Ich kann es auch nochmal kurz plastischer machen. Der wichtigste Category Entry Point für Tomatensaft sind Flugreisen. Ne? Das ist wissenschaftlich nicht ganz erwiesen, warum das eigentlich so ist. Macht sich keine Marke zu nutzen, geht auch irgendwie nicht so richtig, weil es funktioniert immer nur im Flieger. Ne? Mhm. Aber zum Beispiel ein gutes Beispiel ist Snickers, die in der Vergangenheit mit einem ziemlich schnöden Produktmerkmal kommuniziert haben, nämlich ihr Produkt sei mit ganzen Erdnüssen. Also Snickers mit ganzen Erdnüssen. Ne? Das ist so, ja, okay, keine Ahnung. Mr. Toms ist auch mit ganzen Erdnüssen. Was bringt mir das? Ne? Und die haben vor ein paar Jahren schon die Kommunikation umgestellt, haben diese sehr amüsanten Diven-Commercials gehabt, wo Leute plötzlich irgendwie zu Diva mutieren, weil sie Unterzucker haben und schlecht drauf sind und unerträglich sind. Und dann kriegen sie ganz schnell Snickers, damit sie wieder runterkommen. Jetzt irgendwie zuletzt auch ikonisch mit Jürgen Klopp als Wutzwerg irgendwie. Super. Und die haben sich den Category Entry Point, ich bin unterwegs und total im Unterzucker, genommen und haben den auf sehr unterhaltsame Weise besetzt. Und das ist viel, viel stärker als so ein Produktmerkmal wie mit ganzen Erdnüssen.
Du bist nicht du, wenn du Hunger hast.
Genau.
Ja, das heißt, so ein Category Entry Point ist im Prinzip ein Moment, in dem ich mich befinden kann, wo ich quasi genau das Produkt dem ich genau das Produkt zuordnen kann. Vielleicht gar nicht unbedingt brauche, aber zuordnen kann.
Genau.
Jetzt hast du noch einen anderen Begriff verwendet, Distinctive Brand Assets. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Das ist, glaube ich, das habe ich noch nicht verstanden.
Das heißt, dass du sofort wiedererkennbar bist für deinen Konsumenten, dass du halt auch in der Optik sofort unterscheidbar bist vom Wettbewerb. Also zum Beispiel auch Marken, die beide Punkte, sowohl Category Entry Points als Distinctive Brand Assets perfekt beherrschen, ist zum einen Red Bull, ja, die halt es geschafft haben, über eigentlich schon eine sehr kurze Zeit diese Dose wahnsinnig ikonisch werden zu lassen. Die ist sofort erkennbar. Natürlich auch das Logo von Red Bull und auch diese unerträglichen Comiczeichnungen, die so unterirdisch aussehen, aber sofort mit der Marke in Verbindung stehen.
Die ja eigentlich überhaupt nicht zur Marke passen. Das nervt mich seit Jahren, dass dieser Red Bull vielleicht Flügelspot, der ist ja so altmodisch und der passt ja eigentlich überhaupt nicht zu dieser Marke.
Ja, aber es funktioniert. Mhm. Und auf der anderen Seite haben sie lustigerweise einen einzigen Category Entry Point, den sie auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen besetzen und immer wieder erzielen. Und das ist Leistung. Alle diese ganze Extremsportgeschichte, das ganze Sportsponsoring, das zielt alles eigentlich auf den Category Entry Point Leistung. Ich bin im Club und ich bin müde, ich trinke einen Red Bull. Ich bin auf der Autobahn, ich bin müde, ich trinke einen Red Bull. Na, das ist, es funktioniert extrem gut. Eine andere Marke in der gleichen Kategorie quasi, Coca-Cola. Hat auch absolut distinctive Brand Assets, ne, auch eine total ikonische Verpackung oder die Glasflasche von Coca-Cola, das Coca-Cola-Logo an sich natürlich auch. Und ganz interessant, die erzählen auf einer sehr kurzen Ebene eigentlich oder die sind in der Lage, in einem sehr kurzen Zeitraum eine ganze Geschichte zu erzählen, auch einen Category Entry Point zu besetzen. Das haben sie zum Beispiel jetzt letztes Jahr gemacht mit einer Out-of-Home-Kampagne, wo sie die Glasflasche Coca-Cola in der Gastro featuren wollten und haben lokale Restaurants sich zu Hilfe genommen, haben dann zum Beispiel irgendwie für eine lokale Pizzeria so eine leckere Pizza abgebildet, daneben die ikonische Glasflasche und dann dazu irgendwie eiskalte Cola zu deiner Pizzeria in folgender Pizzeria oder das gleiche irgendwie zu einer Rahmen.
Es geht, glaube ich, mal so serviert Pizzeria Sanremo den Klassiker.
Genau, also, ne? Genau. Und das ist halt auch, das besetzt halt den Category Entry Point. Ich sitze im Restaurant, ich bestelle mir was zu trinken.
Hast du denn eigentlich so tolle Erfolgsbeispiele, jetzt mal abgesehen von Red Bull und Coca-Cola, die sind natürlich auch so ein bisschen das Erste, was einem einfällt, wenn man über erfolgreiches Marketing spricht, von Produkten oder Marken, die mit einer ganz bestimmten Strategie Erfolg erzielt haben?
Also es ist natürlich immer spannend, sich große Brands anzugucken, die mit viel Budget arbeiten, weil man kann davon auch total viel lernen, ne? Und was ich wirklich jedem nur empfehlen kann, der noch was lernen möchte zu Marketingstrategie und wie Marketing funktioniert, der sollte sich mal näher damit auseinandersetzen, wie sich eigentlich seit Jahrzehnten McDonald's und Burger King bekämpfen. Mhm. Das erzählt nämlich total viel. McDonald's in den USA ist ungefähr von den Filialen doppelt so groß wie Burger King, hat doppelt so viele Filialen, hat das Fünffache an Marketingbudget und es führt halt dazu, die sind halt in der gleichen Kategorie unterwegs, dass die sehr unterschiedliche Strategien fahren. McDonald's ist eher so das Schlachtschiff, und Burger King muss sich permanent, weil ihr Werbebudget viel, viel kleiner ist, so ein bisschen jedes Mal neu selbst erfinden und nutzt viel öfter so Marketing-Hacks, um nach vorne zu kommen. Und da gibt's wirklich grandiose Beispiele. Also zum Beispiel hat McDonald's hat vor 20 Jahren seinen Claim "I'm loving it", ich liebe es, in dieser sehr ikonischen Melodie auch etabliert. Und hält eigentlich seitdem daran fest. Das ist unfassbar stabil. Und im gleichen Zeitraum hat Burger King sich 5 bis 6 Mal komplett neu erfunden. Und die haben immer wieder wirklich grandiose Ideen gehabt, die auch die Kreativwirtschaft, sage ich mal, immer wieder zu Jubelstürmen gebracht hat. Also zum Beispiel ein Riesenthema für die ganze Fastfood-Industrie ist zum Beispiel die digitale Bestellweise über Apps. Ne? Das ist ein riesen Wachstumsmarkt und Burger King hatte dazu einen Kampagnenansatz, The Whopper Detour. Und die Idee war dann die, du kannst einen Whopper bestellen für 1 Cent, aber du musst dabei bei McDonald's sein. Und das ist genial, weil also hätten sie gesagt, ey, du kannst in der App einen Whopper bestellen für 1 Cent, das hätte einfach niemanden interessiert. Es hätten wahrscheinlich schon ein paar Leute gemacht, die für 1 Cent einen Whopper wollen, aber das einfach dem Ganzen so einen absurden Twist zu geben, dass du bei McDonald's sein musst, das hat halt dazu geführt, dass es plötzlich ein PR-Thema war. Und sie haben es technisch mit so Geofencing gelöst. Das heißt, irgendwie die App konnte erkennen, bist du gerade bei einem McDonald's. Wenn du nicht bei einem McDonald's warst, konntest du auch den Whopper nicht für 1 Cent bestellen. Und das war ein nationales Nachrichtenthema. Es hat unfassbare Reichweiten erzeugt. Es ist ein grandioser Marketing-Hack. Das ist einerseits ist es total schön, zu sehen, wie jemand sich was einfallen lassen muss, um halt die Reichweiten zu bekommen, die der andere mit dem nötigen Budget einfach mit dem Fingerschnips bekommt. Auf der anderen Seite muss man aber auch ehrlicherweise sagen, dass Burger King wirtschaftlich nicht die Erfolge verzeichnen konnte, die McDonald's verzeichnen kann. Mhm. Also da kommt dann diese doch sehr schmerzliche Frage nach der Effektivität ins Spiel. Und das tut, glaube ich, jedem Kreativen dann auch weh. Da geht es dann plötzlich weniger um Creative Excellence als vielmehr um Creative Efficiency. Und das ist für Kreative möglicherweise schmerzhaft, aber das ist eine Wahrheit, der wir uns immer mehr stellen müssen.
Da steckt aber ja wieder die Frage dahinter, was ist denn mehr wert? Ist sozusagen der kurze Kontakt bei vielen, vielen Menschen mehr wert als der tiefe Kontakt bei nicht ganz so vielen Menschen, ne? Also weil das PR-Beispiel wäre ja, da ist ja immer eine Story dahinter, da ist ein Witz dahinter, da ist vielleicht auch mehr eine Emotion dahinter, die das auslöst. Was wir vielleicht sagen würden, ist ein wertvollerer Kontakt, weil man sich länger daran erinnert und weil man positivere Werte damit verbindet, versus sozusagen sehr viel Geld in klassische Marketingmaßnahmen gesteckt sozusagen.
Auf jeden Fall, also aus unternehmerischer Sicht ist natürlich das lange Brandbuilding dann am Ende effektiver, vor allen Dingen auf die lange Sicht. Siehst du an dem Beispiel McDonald's und Burger King, hat es auch jetzt nochmal aktuelle Studien gegeben, die so ein bisschen die Brand-Archetypen der Marke beleuchtet haben, wobei rauskam, dass McDonald's halt viel stärker so ein Brand-Archetypen zum Beispiel auch so bei Traditionalisten, das ist halt so der Burger-Traditionalist in den USA, das anspricht, und das hat Burger King nicht geschafft. Also zwar ist es, hat Burger King immer wieder, war kreativ exzellent, ja, aber wofür steht die Marke? Das konnten die in den letzten 20 Jahren nicht definieren. Die haben sich halt auch ein paar Mal um sich selber gedreht, und das siehst du dann am Ende auch in den Ergebnissen.
Wenn ich jetzt ein kleines Start-up bin noch und ich will, dass mein Produkt riesengroß wird und damit, weil ich daran sehr glaube und dass die Welt erobert. Gibt es sowas wie eine Step-by-Step-Anleitung, was ich für ein neues Produkt mache, oder ist es auch total von Produkt und Markt und Zielgruppe und so abhängig? Ich würde jetzt mal vermuten, dass man zuerst eigentlich massiv für Aufmerksamkeit sorgen muss.
Genau, und dafür hast du meistens kein Budget. Das heißt, du musst ein bisschen Growth-Hacking betreiben. Also eine Marke, die wir auch zum Teil mit betreuen, The New Company, die Nukao-Schokoriegel machen, die hat zum Beispiel auf sehr charmante, starke Weise bewiesen haben, wie sie kurzfristig große Reichweiten erzielen über PR-Stunts und PR-Maßnahmen. Es muss natürlich auch immer zur Marke passen. Wenn du ein viel zurückhaltendere Marke hast oder ein Produkt, wo du eine Zielgruppe hast, die vielleicht nicht so passt, dann kommst du meistens mit so PR-Stunts nicht so weit. Ist eine große Herausforderung. Aber das ist tatsächlich auch immer so ein bisschen abhängig. Aber aufmerksamkeitsstarke Stunts zu machen, ist auf jeden Fall in der Regel the way to go, wenn du so ein Startup bist.
Jetzt nochmal auf diese Frage, mit der ich auch eingeleitet habe, zurückzukommen. Diese unendlich vielen Touchpoints, die jetzt entstehen, diese ganz vielen unterschiedlichen digitalen Kanäle, diese tausenden Möglichkeiten. A, bist du auch der Meinung, dass das für uns eigentlich eine wesentliche Aufgabe in Zukunft sein wird, das zu sortieren und dort den richtigen Weg zu finden, natürlich auch mit guten Creatives zu arbeiten und gute Media zu machen und so weiter, aber dass das natürlich viel mehr Gewicht hat. Und B, diese Frage danach, muss ich das eigentlich alles bedienen immer?
Okay, fangen wir hinten an. Nee, muss ich immer alles bedienen? Nee. Also nein, aber die Fragmentierung der Kanäle ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Weil es sind ja in der Regel Kommunikationskanäle, das ist genau unser Arbeitsgebiet. Und wir sehen ja auch, dass die Fragmentierung unsere Kunden überfordert. Das ist auch total normal. Also vor 10 Jahren haben die ersten Unternehmen gesagt, oh, wir brauchen einen Social Media Manager. Und eigentlich ist es mittlerweile so, die brauchen nicht einen Social Media Manager, die brauchen eine Social Media Abteilung und die brauchen einen TikTok Manager und einen Instagram Manager. Und das geht ja immer weiter. Und ich glaube, was wichtig ist, sowohl auf Kundenseite als auch Agenturseite, dass man sich einfach auf das Thema Fragmentierung einstellt und auch darauf einstellt, dass es sich permanent verändert. Also das sehen wir ja auch, das ist auch für uns eine große Herausforderung im Hinblick auf die verschiedenen Kommunikationskanäle, die sich in sich ja stetig weiterentwickeln. Ne? Jetzt wollen alle TikTok sein, das ist gar nicht mehr so social, sondern es geht irgendwie nur noch um Aufmerksamkeit und Stickiness und Interessen der Zielgruppe und alle ziehen plötzlich hinterher, ganze Plattformen ändern eigentlich ihre Ausrichtung und wir müssen uns entsprechend auch auf die neuen Gegebenheiten einrichten. Und es ist einfach viel besser, sich darauf einzustellen, dass du dich auf nichts verlassen kannst, was früher war, sondern dass du dich immer darauf einstellst, dich weiterzuentwickeln.
Gibt es Medien, Podcasts, Bücher, die du vielleicht zum Schluss noch empfehlen möchtest, wenn man da mal einsteigen möchte in diesem Bereich Strategie?
Ja, es gibt auf jeden Fall Personen, denen man folgen kann, sei es jetzt irgendwie auf deren LinkedIn oder auch Personen, die man einfach mal bei YouTube eingeben kann, weil sie spannende Sachen erzählen. So Leute wie beispielsweise Mark Ritson oder Rory Sutherland, CD früher von Ogilvy gewesen in London. Wahnsinnig unterhaltsamer, lustiger Typ, macht Spaß, sich die Vorträge anzugucken. Auf jeden Fall kann man auch was lernen. So Buchtipps, auf jeden Fall How Brands Grow von Byron Sharp, den man sich auch so ganz gut geben kann, aber auch immer mit dem Bewusstsein im Hintergrund, der will auch polarisieren, also nicht alles immer hundertprozentig abnicken, was so von dem kommt. Wer sich auch mit Strategie einfach auseinandersetzen will, von Les Binet und Peter Fields, The Long and the Short of It, wo es genau irgendwie auch um dieses Zusammenspiel geht, kurzfristige Aktivierung versus langfristiges Brandbuilding, auch total gut. Dann ein relativ neues Buch von Mark Pollard, Strategy is Your Words, auch für so Strategie-Einsteiger bestimmt ganz interessant, weil da geht's viel auch so um die Painpoints, die man so im Agenturalltag in der Strategie erlebt, aber auch zum Teil darum, wie man damit umgehen kann.
Okay, ich denke, da war echt einiges dabei, was wir mitnehmen können. Ich fand es sehr interessant. Vielen Dank, Bastian, dass du bei mir warst im Studio.
Danke dir.
Und vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, weiterempfehlt und uns Bewertungen auf den üblichen Kanälen hinterlasst und was man eben sonst noch machen kann mit Podcasts auf Kanälen. Mehr Info zu allen Themen rund um One Territory findet ihr übrigens bei uns im T-Net. Auch da gerne mal nachschauen. Tja, und wir hören uns einfach beim nächsten Mal, bei der nächsten Episode One-on-One. Vielen Dank, bis bald und tschüss.